Der Radio 1 und Freitagssalon mit Jakob Augstein.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Diese dramatische Sekunde musste sein. Schön, dass Sie bei uns sind, live an den Endgeräten und hier im Berliner Gorki-Theater. Ich lese Ihnen mal ein paar Zahlen vor, das macht sich immer super im Radio, aber keine Sorge, ist nicht kompliziert. CDU 26,7, SPD 16,8, AfD 16,8, Grüne 15,7, Linke 10,4 und dann gibt es noch eine andere Partei, den Namen habe ich vergessen. Das sind die Antworten auf die Sonntagsfrage von heute. Das ist also ganz frisch. Ich meine, wir wissen das schon länger, aber die Zahlen zeichnen, finde ich, das beste Bild in der kürzesten Kürze, was man sich machen kann, von der deutschen politischen Landschaft. Die hat sich ja dramatisch verändert in den vergangenen Jahren. Eine Ära geht zu Ende. Niemand weiß, was kommt. Und das ist ein Grund, sich Sorgen zu machen oder vielleicht auch ein Grund, aufzustehen. Und mit dieser wahnsinnig feinsinnigen Anspielung begrüße ich unseren Gast Sarah Wagenknecht. Hallo, schön, dass Sie da sind. Schönen Dank. Sie haben ja eine Sammlungsbewegung gegründet, wie der eine oder andere vielleicht schon gehört hat. Die heißt Aufstehen. Wie läuft's so?
Ja, also zunächst mal war der Start überwältigend. Also wir haben inzwischen 150.000 Anmeldungen, also 150.000 Menschen, die bei uns mitmachen wollen. Das allerdings hat uns vor Probleme gestellt, die wir tatsächlich so nicht geplant hatten, weil wir wirklich nicht damit gerechnet haben, dass so viele so schnell dabei sind. Wir werden also mit E-Mails überhäuft. Wir haben also mehrere E-Mail-Adressen. Da kommen am Tag ungefähr 500 Mails an und es stapelt sich entsprechend, weil wir natürlich nicht so viel Personal haben. Aber ich muss sagen, ich merke, dass da ein Enthusiasmus dabei ist, eine Motivation. Wir haben jetzt erste Treffen gehabt, am Wochenende auch hier in Berlin, in vielen anderen Orten, wo man sich zunächst mal kennenlernt und wo man auch merkt, es ist ein ganz buntes Publikum. Junge Menschen, mittlere Altersgruppen, ältere, der überwiegende Teil parteilos, das ist auch interessant. Also wir haben Mitglieder der SPD, wir haben Mitglieder der Linken, aber der größte Teil derer, die bei uns mittun, haben keine Parteipolitik. Politische Heimat und wollen gerade über Aufstehen trotzdem etwas ändern, was ja auch zeigt, dass nicht jeder, der sich jetzt nicht in einer Partei zu Hause fühlt, politikverdrossen oder politikabseitig ist, sondern vielleicht einfach nur nicht die richtige Ansprache hatte.
Waren Sie bei so einem Treffen auch dabei schon so?
Also bei den regionalen Treffen war ich bisher nicht dabei, weil die eben wirklich auch sehr autonom organisiert wurden. Da waren dann Teile der Unterstützer dabei, also auch der Initiatoren, aber ich selbst habe bisher eigentlich die direkten Treffen jetzt noch nicht dabei
gemacht. Was hat man Ihnen denn erzählt, was die Leute so wollen? Mit welchen Erwartungen kommen die denn dahin?
Also im meisten ist es tatsächlich das Unbehagen, auch die Angst angesichts der politischen Entwicklung in Deutschland. Das Gefühl, wenn man einfach so weitermacht wie bisher, dann wird die Rechte immer stärker, dann verändert sich dieses Land in einer ganz bedrohlichen Richtung und auch eine gewisse Hilflosigkeit angesichts dessen, wie man es denn schaffen kann, dass wir eine Regierung mit anderen politischen Prioritäten wieder bekommen. Das ist auch bei vielen so ein wesentlicher Punkt, dass sie sagen, wir müssen doch versuchen, etwas auf die Beine zu stellen, was Druck ausübt, weil aktuell sind linke Mehrheiten in weiter Ferne, was immer auch linke Mehrheiten heißen, weil das ist ja bei der SPD und insbesondere bei den Grünen auch nicht so ganz klar, ob sie sich überhaupt noch als Teil eines linken Lagers sehen. Aber selbst diese drei Parteien zusammen haben aktuell keine Aussicht auf eine Mehrheit auf Bundesebene. Und das Bestreben daran, etwas zu ändern, nicht einfach nur zuzuschauen, das ist für viele Menschen ein ganz wichtiger Antriebspunkt. Und es sind einerseits Menschen dabei, die selbst sehr hart auch unter der sozialen Lage leiden. Also Menschen, die eben schlechte Jobs haben, die im Alter arm sind oder auch Studis, die sich einfach große Sorgen machen, wie sie in Zukunft, ob sie jemals einen unbefristeten Job bekommen. Es sind auch Menschen dabei, denen es persönlich nicht schlecht geht, aber die einfach sagen, sie wollen trotzdem etwas tun, weil sie nicht einfach nicht zuschauen können, wie dieses Land in eine immer tiefere soziale Spaltung hineinstriftet.
Aber was erzählen denn Ihre Kollegen vor Ort denen? Und ich meine, mit welcher Botschaft gehen die denn dann nach Hause? Wie geht das weiter? Wann trifft man sich das nächste Mal? Oder macht man dann eine Demo? Oder?
Ja, also wir wollen schon Aktionen vor Ort auch auf der Straße machen. Nur dann hat es ja Sinn. Also wir haben bisher relativ viel im Netz gemacht, weil das natürlich erstmal leichter ist, wenn man keine Strukturen hat. Also wir haben ja diese erste Diskussion über Polis gemacht, dieses Instrument, wo man eben Thesen einstellen kann, das auch wirklich eine sehr interessante Auswertung erbracht hat. Aber das kann natürlich nicht alles sein. Also die Leute sind ja nicht zu uns gekommen, um zu debattieren. Sie wollen ja tatsächlich reale Aktionen machen. Das ist auch ein sehr starker Druck, dass sie sagen, wir wollen nicht nur im Netz irgendwie unsere Meinung sagen, wir wollen auf der Straße präsent sein. Wir wollen Druck erzeugen und da wird über vieles nachgedacht, Spaziergänge zu Parteizentralen, zu bestimmten Anlässen oder vieles andere mehr. Das ist noch aktuell im Fluss, aber man will, das ist die klare Botschaft an uns. Man möchte aktiv werden und zwar nicht nur digital, sondern wirklich in der realen Welt.
Also nun kenne ich mich damit nicht so aus, deshalb frage ich Sie das wirklich aus genuinem Interesse heraus. Wie baut man denn sowas auf? Haben Sie dann so Büros? Ich meine, oder Leute mit einer E-Mail-Adresse und haben die irgendein Etat? Können die irgendwas ausdrucken und irgendwo hinhängen? Oder, weil erstmal ist da ja nichts.
Das ist das Problem. Das ist das Problem. Ich selber habe ja auch noch nie sowas aufgebaut von null. Und wir haben einen Stab von Freiwilligen, der wird auch immer größer. Das ist zum Beispiel auch ein Teil dieser vielen E-Mails, die kommen. Das sind Menschen, die uns anbieten, dass sie etwas machen, ehrenamtlich machen. Die wollen auch kein Geld dafür haben. Die machen das in ihrer Freizeit. Aber auch die Menschen muss man ja erstmal kennenlernen. Man muss ihnen sprechen. Man kann ja nicht blanko mit ihnen sprechen. Man kann ja nicht blanko jemand, den man überhaupt nicht kennt, Aufgaben übertragen. Aber wir haben ein, ich sage mal jetzt aktuell, vielleicht so 30-köpfiges Team, überwiegend junger Leute, die sich mit dieser ganzen Organisation beschäftigen und die auch wirklich unglaublich viel machen. Also ich finde das beeindruckend. Ja, und das wird so Schritt für Schritt immer größer. Wir haben Ansprechpartner vor Ort, die sich dann dort kümmern und so wächst eben auch eine solche Bewegung. Am Ende muss sie ja auch von unten wachsen. Also wir haben uns ja, also so habe ich mich verstanden, so haben sich auch die anderen Initiatoren verstanden, wir haben einen Anstoß gegeben, wir haben etwas in die Wege geleitet. Aber eine Bewegung ist natürlich nichts, was man jetzt von oben anleiten kann oder wo die Leute jetzt nur darauf warten, was schlägt jetzt Sarah Wagenknecht als nächstes vor, sondern da muss natürlich auch von unten etwas kommen und es kommt ganz viel, es kommen viele Ideen. Wir machen ja auch solche Diskussionen, Aktionsideen, welche Themen haltet ihr für wichtig, wie wollt ihr aktiv werden? Man muss ja die Leute auch fragen, man muss sie ja kennenlernen und deswegen dauert das eben auch ein bisschen.
Sie haben diesen Anstoß gegeben und also in der Öffentlichkeit und auch gerade bei den großen Parteien hat man sich also sehr gefreut über diesen Anstoß und hat ihn also sehr, sehr positiv aufgenommen. Vor allen Dingen also auch in der SPD, da hat einer nämlich gesagt, die linke Sammlungsbewegung in Deutschland ist seit 1863 die SPD. Wer mitmachen möchte, kann eintreten.
Naja, also da hat irgendeiner Sammeln und Weglaufen verwechselt. Also ich meine, das ist ja wirklich traurig. Also ich sage das jetzt nicht mit Häme. Ich würde mich ja wirklich freuen, wenn die SPD sich so regenerieren würde, dass sie wieder eine Sammlungsbewegung wäre. Also sprich, dass sie so eine attraktive soziale Politik macht, dass Leute sich auch von ihr wieder angezogen fühlen. Es ist ja eine Realität, dass es viele Menschen gibt, die von der SPD wechseln, aber trotzdem eben nicht zur Linken kommen. Das war ja auch einer der Gründe, warum wir jetzt Aufstehen ins Leben gerufen haben. Also wenn es so wäre, dass sozusagen alle, die von der SPD enttäuscht sind, automatisch dann zur Linken kämen, die Mitglieder, die da austreten, bei der Linken eintreten würden oder eben auch die Wählerinnen und Wähler, die die SPD nicht mehr wählen, würden sie die Linke wählen, dann wäre das ja ein Nullsummenspiel. Dann hätten wir gar kein Problem. Aber so ist es ja nicht. Und deswegen sehe ich das durchaus mit Bedauern oder auch mit, ja, auch mit einem gewissen Entsetzen, wie diese SPD sich jetzt seit Jahren um Kopf und Kragen regiert. Und es scheint ja wirklich keine Schmerzgrenze zu geben. Also man dachte, irgendwann 20% ist die Schmerzgrenze. Die ist lange unterschritten, die machen immer noch weiter. Inzwischen habe ich das Gefühl, wenn da nicht wirklich ein Druck entsteht, dann machen die, auch wenn sie unter 15% fallen, noch weiter. In einigen Bundesländern sind sie einstellig. Also im Selbstlauf scheint da überhaupt kein Überlebenswille da zu sein. Also das, was eigentlich jedes normale Lebewesen hat, dass es doch irgendwann lernt, wenn es etwas tut, was es immer kranker und immer kaputter macht und irgendwann sein Leben gefährdet, dass es dann vielleicht sich anders orientieren sollte, das ist leider aktuell bei der SPD nicht zu spüren.
Das ist also ein Fall für die Psychoanalyse. Ich weiß nicht, ob das mit ganzen Parteien möglich ist. Der Hidden Death Wish, sozusagen der Todeswunsch, ein altes freudsches Motiv, was bei der SPD offensichtlich vorzufinden ist. Aber es ist ja nicht nur so, dass sich die SPD nicht gefreut hat. Ehrlich gesagt, fairerweise muss man sagen, in ihrer eigenen Partei, denn sie sind ja also Parteimitglied der Linken, das wollten wir kurz nochmal in Erinnerung rufen, auch dort hielt sich ehrlich gesagt die Begeisterung in engen Grenzen. Hatten Sie damit gerechnet, dass man Ihnen das so übel nehmen würde, die Sammlungsbewegung zu gründen?
Also es haben mir ja zum Glück nicht alle übel genommen. Es gibt viele Mitglieder. Das sind
aber wesentliche Figuren Ihrer Partei schon. Also so ehrlich muss man dann, glaube ich, sein.
Ja, also der Parteivorstand hat festgestellt, hat das auch öffentlich gemacht, dass Aufstehen kein Projekt der Partei Die Linke ist. Da muss ich sagen, die Klarstellung war wirklich überflüssig. Also ein Projekt, wo Menschen wie Simone Lange oder eben auch Marco Bülow, der Mitglied der SPD-Fraktion ist, oder Antje Vollmer und Ludger Vollmer mit tun, ist ganz erkennbar kein Projekt der Partei Die Linke, weil das sind alles keine Mitglieder der Partei Die Linke. Es ist ja ein überparteiliches Projekt. Was ich etwas bedauerlich finde, ist, dass man die Potenziale dieses Projekts, die ja auch für die Linke darin stecken, nicht erkennt.
Warum ist das so?
Ich weiß es nicht. Also man ist dann, glaube ich, so auf seinen eigenen fahrenden Gleisen und will da weitermachen. Vielleicht ist es auch nur, dass man selber irgendwie beleidigt ist, dass man die Idee nicht hatte. Ich weiß es wirklich nicht, weil wir als Linke eigentlich immer davon gesprochen haben und auch jeder Linke das wissen sollte, wenn er Parlamentarier ist. Ohne starken Druck, ohne gesellschaftliche Bewegung können Linke in Parlamenten relativ wenig erreichen. Und deswegen muss man alles dafür tun, dass solche Bewegungen entstehen und zumindest sie da unterstützen, wo sie vorhanden sind. Aber vielleicht auch mal, wenn man merkt, da passiert zurzeit nichts, aber es gibt ein Potenzial, eben auch einmal so einen gewissen Startschuss geben.
Aber ich glaube, als Katja Kipping früher immer gesagt hat, die Linke muss Anschluss an die Szene der Bewegungen haben, dann meinte sie, glaube ich, was anderes.
Also ich weiß, dass ja mal ein Institut Solidarische Moderne gegründet wurde. Das hatte eigentlich einen ähnlichen Anspruch. Inzwischen ist das weitgehend tot oder macht sozusagen innerparteiliche Kämpfe. Aber von der Intention damals, als es gegründet wurde, und da waren ja Leute wie Hermann Scheer und viele andere, diejenigen, die das auch geprägt haben, das war eigentlich ein ähnliches Anliegen. Also zwar nicht in der Größenordnung einer breiten Bewegung, die sich vor Ort verankert, aber schon die Idee, hier müssen Menschen miteinander ins Gespräch kommen, aus den drei Parteien. Man muss versuchen, hier auch einen neoliberalen Kurs, den ja damals schon die SPD-Spitze auch gefahren hat, den zu überwinden. Man hat ja auch bewusst jetzt eher Leute aus der Linken der SPD einbezogen. Also das war eine ähnliche Idee. Warum das damals gut war und heute schlecht ist, kann mir zumindest rational niemand erklären.
Was machen Sie denn, wenn da jetzt Interessenten kommen und sagen, ich finde das alles super, ich habe das gelesen, ich finde Oskar und Sarah eh toll, wann kann ich wo mein Kreuz machen, ich will euch wählen?
Klar, das kommt natürlich ganz viel. Also das ist ja auch logisch. Die meisten, wenn sie parteilos sind, haben zwar vielleicht eine der Parteien gewählt, aber haben natürlich jetzt so das Gefühl, wenn wir neue Mehrheiten wollen, dann müsste da auch irgendwann was auf dem Wahlzettel stehen. Das ist eine Diskussion, die wir führen. Nur meine persönliche Meinung ist, dass das nicht viel helfen würde, weil es dann doch wieder zu einer Aufsplitterung führt. Also der Charme der Bewegung ist ja gerade, dass hier Menschen mittun können, egal in welcher Partei sie sind. Und wir haben etwa 11.000 Mitglieder der Linken, also wir haben das ja so abgefragt, wenn man sich anmeldet, kann man freiwillig allerdings seine Parteimitgliedschaft eingeben. Und da sind eben 11.000 Menschen, haben gesagt, sie sind Mitglied der Linken, 5.000 haben gesagt, sie sind Mitglied der SPD und ich glaube 1500 bei den Grünen. So, das wäre nicht mehr möglich, wenn man daraus eine Partei machen würde, weil dann hieße das ja für jeden, dass er sich entscheiden muss. Also wäre es nicht mehr ein Sammelbecken, auch für Mitglieder von Parteien, sondern würde dann natürlich ganz klar jeder würde dann ganz klar vor einer Alternative stehen. Und das ist eigentlich nicht das Bestreben. Ich hoffe, wir schaffen es, die Parteien zu verändern, vor allem die SPD so zu verändern, dass wir ein Druckmittel sind für neue Mehrheiten, aber nicht in dem Sinne, dass Aufstehen selber, indem es wählbar wird, Teil einer neuen Mehrheit wird.
Was ich am interessantesten fand bei der, sagen wir jetzt mal, Rezeption Ihrer Bewegung, war die Reaktion von so einer bestimmten linken bürgerlichen Schicht von Leuten in den Städten, Leute, die ich kenne, Leute, die Zeitungsartikel geschrieben haben, die ich gelesen habe, die ihrem Projekt sehr skeptisch gegenüberstehen. Und zwar kann man jetzt ja bei der SPD und bei den Linksparteien so sagen, die stehen ihrem Projekt aus Funktionärsgründen, sozusagen aus institutionellen Gründen skeptisch gegenüber. Das finde ich zwar falsch, aber ich kann das nachvollziehen. Das andere Argument, was ich jetzt sozusagen vorbringe, fand ich interessanter, weil es sozusagen inhaltlicher ist und deshalb mehr schmerzen müsste. Nämlich, dass man ihnen vorwirft, einen Gegensatz aufzubauen zwischen einerseits sozusagen den Interessen der Arbeiterklasse, also der prekär beschäftigten Leute, der Verlierer der Globalisierung auf der einen Seite, und auf der anderen Seite den Interessen der Leute, die sich für Feminismus interessieren, die mit Antirassismus zu tun haben, die aus der LGBT-Bewegung kommen, die sich für Ökologie stark machen wollen. Dass da sozusagen Sie, also jetzt Sie, Frau Wagenknecht, aber auch Ihre Sammlungsbewegung im Grunde einen Keil reintreibt in diese beiden im Prinzip doch zusammengehörenden linken Lager. Was sagen Sie zu dem Vorwurf und verstehen Sie, woher er kommt und macht Sie das betroffen?
Also er macht mich betroffen, aber er ärgert mich auch, weil er einfach einen Gegensatz konstruiert, den es in der Realität nicht gibt. Also ich bin der Meinung, die neuen sozialen Bewegungen, wie man sie ja zusammengefasst nennen kann, wer ihnen am meisten schadet, das ist der, der sie in ein Bündnis mit dem Neoliberalismus führt, weil das ihre Anliegen diskreditiert. Wenn wir aber sagen, wir wollen die soziale Frage wieder in den Mittelpunkt stellen, dann ist das eine Frage, die genauso oder teilweise noch akuter natürlich auch verschiedene Minderheiten betrifft. Also ich meine, es gibt genügend Homosexuelle, die von Hartz IV oder von miesen Jobs betroffen sind. Gerade Menschen mit Migrationshintergrund sind sogar überproportional betroffen. Ich erinnere daran, dass die Armutsquote bei Kindern aus Einwandererfamilien ist in den letzten Jahren durch diese ganzen Agenda-Reformen auf über 50% angestiegen. Also so zu tun, als sei das sozusagen eine extra Welt, wo wir sozusagen für Antidiskriminierung, Antirassismus und Feminismus kämpfen und jenseits dessen ist die soziale Frage, das ist doch völlig absurd. Die soziale Frage betrifft all diese Menschen ganz genauso. Und das Problem ist, eine Linke, die nach meinem Gefühl dann eben auch ihr Kernanliegen verliert, die sozusagen nur noch diese Themen, die Minderheitenthemen als isolierte Themen setzt, aber die soziale Frage vernachlässigt. Damit diskreditiert sie im Grunde ihr eigenes Anliegen. Und das ist das, was ich nicht möchte, weil ich finde gerade, man muss es zusammenführen und nicht spalten. Aber das heißt eben auch, man darf nicht die normalen, ärmeren und Frustrierten verachten, die eben nicht unter diese verschiedenen Rubriken fallen, sondern die einfach nur, und zwar aus ganz berechtigtem Grund, sich im Stich gelassen fühlen in diesem Land, sich fragen, wo sie politisch noch einen Ansprechpartner haben und wo ein Teil, was ich ja auch falsch und bedauerlich finde, aber es ist ja zurzeit die Realität, wo ein Teil sich dann von den Rechten einfangen lässt. Die will ich zurückholen, aber das ist ja nicht im Kontrast zu dem anderen Anliegen.
Warum glauben Ihnen diese Leute das nicht?
Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, ob sie mir es nicht glauben oder ob nicht so eine gewisse Selbstgefälligkeit im Spiel ist. Man hat sich eingerichtet, man definiert sein Linkssein eben nicht mehr über die soziale Frage, weil man sich ja da auch fragen müsste, weshalb man die Regierungspolitik der letzten Jahre, auch die Politik, wie sie zum Beispiel von der Partei Die Grünen vertreten wird, wieso man da eigentlich kaum noch ein kritisches Wort darüber verliert.
Ich glaube, Ich könnte mir vorstellen, dass es einen anderen Grund gibt, warum Ihnen die Leute das nicht glauben. Und zwar hängt das mit sozusagen Begriffen und Codes zusammen, die man benutzt oder eben nicht benutzt. Sie sprechen vom Nationalstaat und zwar als etwas, was man nicht überwinden muss. Das ist natürlich für viele Linke starker Tobak.
Also meinetwegen kann man vom Territorialstaat sprechen, wenn man den Begriff Nation nicht will, weil hier geht es nicht um die Nation im Sinne einer biologisch-genetischen Identität. Also das halte ich sowieso für absurd. Also wenn, dann gibt es eine kulturelle Identität, aber keine, die man irgendwie biologisch-genetisch definieren kann. Das ist dann purer Rassismus. Und wenn jetzt wen der Begriff Nation stört, wie gesagt, es gibt ja in Europa genügend Territorialstaaten, die eigentlich nicht im engen Sinne Nationalstaaten sind. Also die Schweiz gibt es verschiedene Bevölkerungen, sogar verschiedene Sprachen. In Belgien ist es ähnlich. Also es geht nicht um die Nation, sondern es geht um die Staaten, in denen aktuell halbwegs demokratische Prozesse zumindest stattfinden können. Und die in der Lage sind, wenn sie denn wollen, beziehungsweise wenn man politisch die Weichen in die richtige Richtung stellt, diesen aktuellen immer ungehemmteren, auch immer entfesselteren Kapitalismus zu bändigen im Interesse der Menschen, die hier leben.
Und da sagen Sie, das soll der Staat machen, weil Sie trauen das der EU nicht mehr zu oder irgendwelchen anderen internationalen Organisationen. Und dann kommen Sie zu einem Begriff, und das wäre dann das nächste Buzzword, was man da sagen muss, nämlich das Wort Grenze. Also sozusagen Der linke Traum ist ja die Überwindung aller Grenzen. Übrigens auch Linkspartei, ja, ihre Partei im Programm, offene Grenzen. So. Was ist denn jetzt mit der Grenze? Grenze auf oder Grenze zu? Oder?
Also mein Traum ist auch eine Welt ohne Grenzen. Mein Traum ist eine Welt ohne Kapitalismus mit so gut ausgeglichenen, angeglichenen Wohlstandsniveaus, dass man das alles überhaupt nicht mehr braucht. Ich glaube nur, dass uns aktuell diejenigen, die uns predigen, Welt ohne Grenzen, einer solchen Perspektive nicht näher bringen, weil real läuft es darauf hinaus, dass die Grenzen für Kapital offen sind. Für Menschen sind sie ja ohnehin nicht offen. Sie können in der aktuellen Welt auch nicht völlig unbegrenzt offen sein. Aber sie sind für Kapital offen, sie sind für Waren offen. Und das hat einer Globalisierung den Weg bereitet, die gerade nicht die Lebensverhältnisse der Menschen verbessert, sondern wo die großen Unternehmen die absoluten Gewinner sind. Und nochmal zu der Frage Staat. Ich hätte ja nichts dagegen, wenn wir eine funktionierende Demokratie auf europäischer Ebene hätten. Ich fände es auch großartig, wenn wir funktionierende demokratische Institutionen auf globaler Ebene hätten. Es gibt sie aber nicht. Es gibt sie einfach nicht. Das heißt, das, was wir zurzeit in der Hand haben, sind allenfalls die demokratischen Instrumente, und auch die sind schon durch Geld unterhöhlt und durch Geldmacht ziemlich in Frage gestellt, aber zumindest haben wir sie noch als Institutionen auf der Ebene der Staaten. Und deswegen halte ich aktuell eine Politik, die quasi die Handlungsspielräume der Staaten verringert und Entscheidungen zum Beispiel an die Brüsseler Kommission abgibt, nicht für eine Perspektive, die einer sozialen Gesellschaft uns näher bringt, sondern im Gegenteil. Die EU-Kommission ist eben demokratisch noch viel weniger kontrollierbar, als es die Bundesregierung wäre oder als es die französische Regierung ist, jeweils in ihrem Land.
Gibt es denn diese alte marxistische Begriffspaar Hauptwiderspruch, Nebenwiderspruch? Gibt es das noch? Macht das noch Sinn? Das ist ja das, worüber wir eben geredet haben. Nicht? Der Hauptwiderspruch ist die soziale Frage. Und da würde man sagen, der Feminismus ist ja nur ein Nebenwiderspruch. Der geht dann auf in der großen Gesamtlösung. So. Nützt Ihnen diese Terminologie noch irgendwas?
Nein, die würde ich auch so nicht verwenden, weil sie abwertend klingt. Also wird etwas, das als Nebenwiderspruch erklärt wird, wird natürlich als unwichtig erklärt oder als beiläufig. Also etwas, worauf man auch verzichten kann. Und das sehe ich nicht so. Natürlich kann eine progressive Gesellschaft nicht darauf verzichten, echte Gleichstellung für alle Lebensformen zu gewährleisten. Auch echte Gleichstellung, egal woher jemand kommt und welche Eltern er hat. Und da schließt sich ja eben ein, nicht nur, ob die Eltern arm oder reich sind, sondern eben auch, ob das jetzt Einwanderer sind oder Menschen, die schon lange hier leben. Das ist doch selbstverständlich. Also insoweit ist es keine Nebenfrage im Sinne einer vernachlässigbaren Frage. Aber die soziale Frage zieht sich eben durch. Und wer für Gleichstellung kämpft und die ökonomischen Grundlagen für Gleichstellung ausblendet, nämlich ökonomische Gleichheit bzw. wenigstens Chancengleichheit, der hat meines Erachtens einfach einen wesentlichen Teil seines Anspruchs nicht eingelöst.
Man wirft ihnen aber vor, durch die Revitalisierung des Nationenbegriffs, oder ob man das jetzt Nation nennt oder Territorialstaat, spielt in dem Zusammenhang dann gar keine Rolle, ihre Sammlungsbewegung und auch ihr ganzes Gedankengut irgendwie so zu öffnen nach rechts. Ja, deshalb sage ich, sind immer so Codes. Wenn einer kommt und sagt, das soll der Nationalstaat klären, dann sagen alle, das ist aber gefährlich, jetzt öffnest du eine Tür nach rechts. Und dann kommt natürlich sofort das Wort von der Querfront, was sie bauen an der Querfront zwischen, ja, ich weiß auch nicht, so, sie wollen AfD-Wähler einsammeln und Linke und daraus dann so eine neue Querfront bauen?
Also wir müssen ja mal drüber reden, wo die AfD-Wähler, was die vor 5 oder 10 Jahren noch gewählt haben. Also ich will keine Nazis einsammeln und Leute, die aus rassistischer Überzeugung AfD wählen, die werden auch weiter rechte Parteien wählen und die sind da auch wunderbar aufgehoben. Aber es ist ja kein Geheimnis, dass ein Großteil derer, die heute AfD wählen, nehmen sie im Ruhrgebiet, da haben die früher SPD gewählt. Im Osten haben sie früher die Linke gewählt. Also das ist ja ein erheblicher Teil, das ist ja auch das Erfolgsrezept der AfD, dass sie in diese Klientel, in diese Wählermilieus einbricht. Und das ist das Gefährliche. Und diese Codes, ja, ich frage mich immer, wer solche Codes setzt. Und wenn Codes uns nicht mehr, also wenn sie quasi wie Denkverbote wirken, wenn sie dahin wirken, dass man bestimmte Zusammenhänge nicht mehr thematisieren kann, weil das angeblich ein Code ist, der dann einem nach rechts führt, dann muss ich sagen, dann ist man nicht mehr diskursfähig. Also ich meine, gerade bei der Frage von Demokratie, welche Entscheidungen sollten wo getroffen werden, die kann man doch rational diskutieren, ohne sich irgendwie die Hände zu binden. Ich wünsche mir ein Europa, wo Menschen und die Bevölkerung der verschiedenen Länder friedlich miteinander leben, wo Nationalismus, Völkerhass nie wieder eine Chance bekommt. Natürlich, also wenn ich wäre keine Linke, wenn ich mir nicht so ein Europa wünschen würde. Aber gerade das finde ich, wenn man sich so ein Europa wünscht, gerade dann muss man die heutige EU sehr kritisch sehen, weil sie bringt doch die Menschen in den verschiedenen Ländern geradezu gegeneinander auf. Also das ist ja nicht nur, dass antieuropäische Ressentiments in Deutschland zunehmen, sie nehmen ja in vielen Ländern zu. Und sie nehmen zu, weil die Menschen das Gefühl haben, und zwar ein berechtigtes Gefühl, viele Dinge, die aus Europa kommen, sind eben allenfalls im Interesse großer Unternehmen, aber nicht in ihrem Interesse. Sie nehmen zu, weil sie das berechtigte Gefühl haben, in der EU werden sie quasi von Berlin und von Brüssel aus regiert. Das wollen sie aber nicht, weil sie weder Berlin noch Brüssel auf Brüssel irgendeinen demokratischen Einfluss haben. Und deswegen bestärkt die heutige EU eigentlich diese Fliehkräfte, diesen Nationalismus. Und deswegen finde ich das so beschränkt, wenn Menschen, die sich als große Europäer geben, dann eine Institution, so wie sie heute ist, wie gesagt, nicht der Gedanke der europäischen Integration, sondern das, was wir heute mit den EU-Verträgen, mit der Art und Weise, wie dort Politik gemacht wird, das, was wir da haben, dass jemand, der ein großer Europäer sein will, sowas rechtfertigt, was am Ende die Le Pens und die Salvinis und wie sie alle heißen, Europa an die Macht bringt, das kann ich nicht nachvollziehen.
Sie hören den Freitagssalon bei Radio 1 aus dem Gorki-Theater. Ich sitze hier mit Sarah Wagenknecht und jetzt reden wir mal über die Begriffe links und rechts. Von wo weht denn eigentlich der Zeitgeist? Von rechts oder von links?
Also der politische Zeitgeist, wenn man sich Wahlen anguckt, das ist ja eindeutig, der weht von rechts. Das ist ja leider die Realität und das ist das, was jedem vernünftigen Menschen Angst machen muss. Der inhaltliche Zeitgeist, also wenn ich mir Umfragen angucke, da ist das viel differenzierter. Also wir haben in Deutschland große Mehrheiten bei jeder Umfrage für eine Politik, die mehr sozialen Ausgleich schafft, für höhere Mindestlöhne, sogar für eine Vermögenssteuer, die ja außer der Linken sich wirklich keine Partei mehr zu fordern traut. Also all das ist ja sozusagen auch Zeitgeist, weil das ist etwas, was die große Mehrheit will. Und deswegen würde ich sagen, inhaltlich haben wir keinen rechten Zeitgeist, sozialpolitisch, sondern da haben wir eigentlich einen linken Zeitgeist, der sich aber eben nicht in linken Wahlergebnissen niederschlägt. Und da müssen die linken Parteien im weitesten Sinne drüber nachdenken, warum das so ist.
Ja, warum ist es denn so?
Ja, weil die Leute offenbar diese sozialpolitischen Inhalte nicht mehr mit einem Bündnis dieser linken Parteien identifizieren. Also Rot-Rot-Grün ist für viele Menschen eben kein Hoffnungsprojekt mehr, weil sie einfach seit vielen Jahren erleben, also die SPD ist ja nun seit fast 20 Jahren mit einer Unterbrechung ständig an der Regierung. Das Land ist nicht sozialer geworden, sondern unsozialer. Die Grünen strahlen also wirklich nur bei jedem Auftritt aus, dass sie sehr gerne Merkels letzte Machtreserve bilden und ihr irgendwie nochmal zum Weiterregieren verhelfen würden. Also das ist ja nicht sozusagen ein Projekt, das jetzt Hoffnungen weckt auf eine ordentliche Arbeitslosenversicherung statt Hartz IV, höhere Renten oder eben eine vernünftige Besteuerung des großen Reichtums. Das verbindet man ja damit nicht mehr.
Aber was ich nicht verstehen kann, ist, ich meine, die Leute sind doch vergleichsweise gut informiert heute oder können sich jedenfalls gut informieren. Und wer überhaupt noch zur Wahl geht, macht sich doch vorher vielleicht auch Gedanken darüber, wen er wählt und warum und so. Und dann wählen doch ganz schön wenig Leute die Linkspartei.
Ja, wir müssen uns natürlich auch fragen, warum wir gerade diese Menschen weniger erreichen, warum offensichtlich unsere Ansprache nicht so ist.
Ich sozusagen in meiner ganzen Naivität würde natürlich denken, na gut, wenn die SPD Agenda-Politik macht und die Grünen wollen eigentlich nur Schwarz-Grün, dann gehen eben alle Leute, die sozusagen Opfer sind, dieser Prekarisierung, der zunehmenden Unsicherheit, auch der Vermögensungerechtigkeitsverteilung, die geht alle zur Linkspartei, weil es die einzige Partei ist, die ganz klar sagt, wir wollen eine Vermögenssteuer, wir wollen eine bessere Kapitalertragssteuer, wir wollen keine befristeten Arbeitsverträge und ihr ganzes Programm, was ich ja alles total einleuchtend finde und sozialpolitisch vernünftig. Aber irgendwie bei den Leuten kommt das alles nicht an. Warum?
Ja, also so haben wir ja auch mal gewettet oder gehofft. Und es ist ja mal eine Zeit lang ein bisschen aufgegangen, also 2009, als die Linkspartei damals fast 12% hatte. Aber es ist tatsächlich immer mehr weggebrochen und da gibt es eigene Fehler, das will ich einräumen. Es spielt aber noch ein Faktor eine Rolle. Die Linke alleine, niemand traut der Linken allein zu, eine andere Regierung zu bilden. Das heißt, wer Linke gewählt hat bei den letzten Wahlen, hat Opposition gewählt. Und natürlich ist es so, dass Menschen natürlich lieber eine alternative Regierungsoption wählen möchten, als darüber zu entscheiden, ob eben eine Oppositionspartei im Bundestag 8% oder 11% hat. Und da hat es die AfD dann eben in der Konkurrenz Opposition geschafft, sich als die lautstärkere und aggressivere Adresse für Protest zu etablieren, wo, wie gesagt, unsere Fehler auch anfangen. Nicht, dass man jetzt den Wettbewerb mit der AfD aufnimmt, aber natürlich ist die Linke eben auch teilweise in Landesregierungen dann nicht so als Protestpartei erkennbar. Das ist ja ein Fakt, den man auch nicht ganz leugnen kann. Ich glaube, dass wir uns auch zu wenig bemüht haben, gerade die Menschen zu erreichen, denen es schlecht geht. Also es ist natürlich einfacher, das merke ich an mir selber, an der Uni zu diskutieren und in bestimmten akademischen Milieus mit unseren Positionen anzukommen, als wenn man wirklich in die Viertel geht, wo es den Menschen richtig dreckig geht. Und ich denke, da hätten wir auch stärker darum kämpfen müssen, statt das so ein bisschen ja auch abzuhaken. Also die gehen halt zur AfD, so ungefähr ist dann halt so. Also natürlich hätte man stärker ausstrahlen müssen, sich um diese Menschen zu bemühen. Wir haben da auch falsche Prioritäten gesetzt, das sage ich ganz klar. Aber es ist eben auch ein Dilemma und das war die Intention von Aufstehen, um nochmal darauf zurückzukommen. Wir brauchen wieder eine Machtperspektive oder überhaupt eine Machtperspektive für eine soziale Politik. Und solange es die nicht gibt, ist eben auch die Wahl der Linken auf Bundesebene, also sag mal in den, jetzt zum Beispiel in Hessen, da gibt es theoretisch eine Chance. Also jetzt zumindest ist das wieder offen. Wir stehen da auch ziemlich stark dort. Und da gibt es vielleicht eine Mehrheit jenseits der Union. Auf Bundesebene war sie zwar vorhanden, aber da die SPD ja immer gesagt hat, mit der Linken nicht, war sie keine reale. Und irgendwann war sie dann eben auch in den Umfragen weg. Das heißt, man hat die Linke nicht als potenzielle Regierungspartei wählen können. Und damit war sie eben auch nicht so attraktiv.
Nach der Finanzkrise 2008, ist jetzt 10 Jahre her, ja, 10-Jahres-Jubiläum in Anführungsstrichen, gab es ganz kurz irgendwie so das Gefühl bei ganz, ganz vielen Leuten, so geht das nicht weiter, da stimmt echt im Kern etwas nicht. Dann gab es sowas wie Occupy, so eine Jugendbewegung, die massiv auch im öffentlichen Raum aufgetreten ist. Damals gab es einen Bundespräsidenten Gauck, der hat gesagt, das ist ja alles lächerlich, hat also auch sehr viel Empathie gezeigt, sozusagen für diese Probleme, die die Leute damals hatten. Ich habe mich ab dem Moment sozusagen, habe ich eigentlich da gesessen und gedacht, okay, jetzt muss doch eigentlich die Linke politisch in Deutschland so richtig durchstarten und die Occupy findet irgendwie Anschluss an irgendeine Partei, die Grünen oder die Linkspartei, die SPD wird sozusagen revitalisiert und dann gibt es große Demonstrationen in Frankfurt vor den Bankentürmen für mehr Umfall und so weiter. Das ist alles nicht passiert. Stattdessen gab es dann die Gründung der AfD 2013 und ganz, ganz viele Demonstrationen vor Ausländerheimen. Und Angriffe auf Ausländer. Deshalb nochmal meine Frage, und die Frage ist überhaupt nicht trivial und ich kann sie wirklich nicht beantworten, aber ich finde, Sie müssten sie eigentlich beantworten können, denn es ist Ihr Job. Warum richtet sich die Wut der Leute gegen Ausländer und nicht gegen Banken?
Also zunächst mal, selbst wenn Sie mit Leuten reden, die schlecht über Ausländer reden, richtet sich deren Wut meistens auch gegen Banken. Also das ist schon eine Kombination, die ich jetzt nicht besonders sympathisch finde. Aber ja, aber wenn Sie mit den Leuten diskutieren, oder ich kann einfach sagen, was ich immer regelmäßig an Mails kriege, dann merken Sie, wo der Ausgangspunkt Ihrer Wut ist und dass Sie dann natürlich diese Wut auch kanalisieren lassen auf Sündenböcke, die halt für Sie greifbarer sind als die Banker. Die Banker sind ja in einer anderen Welt. Aber wenn Sie... Wenn man
die Deutsche Bank hat hier eine Filiale unter den Linden. Das ist eben nicht die andere Welt. Nein, Entschuldigung, das lehne ich
ja,
ab.
Aber
die Türme sind da, die haben Scheiben, da kann man einen Farbbeutel gegenwerfen. Ich sehe nicht ein, warum. Das ist gar nicht die andere Welt. Die sind physisch vorhanden.
Ja, aber die Leute ahnen doch, dass ihre Farbbeutel die Deutsche Bank nicht vertreiben. Sie haben aber das... Ja. So, und sag mal, der Ursprung, warum sich Menschen für Ausländerhass einnehmen lassen... ist oft, dass sie sich in ihrer Situation zurückgesetzt fühlen. Und dann werden sie ansprechbar für Sündenbock-Theorien. Das ist ja immer schon in der Geschichte so gewesen. Und das ist auch wirklich der Klassiker in den ganzen Mails, die man kriegt. Da schildert einem jemand, warum es ihm schlecht geht und warum er wütend ist. Also sei das, dass er einen schlechten Job hat, dass er eine miese Rente kriegt, dass er explodierende Krankenkassenbeiträge hat. Und dann kommt in der Regel der Schlenker. Und dann sagte er, ja, und die Flüchtlingsfamilie nebenan, die hat eben beispielsweise, was weiß ich, nie eingezahlt und trotzdem Hartz IV oder ist krankenversichert oder was auch immer. Das heißt, natürlich lassen Sie sich Ihre Wut auf die Falschen ableiten. Und natürlich ist es unsere Aufgabe als Linke, Ihnen klarzumachen, wo die Wut hingehört und wer für Ihre Wut und für Ihre Situation verantwortlich ist. Aber trotzdem ist, dass es diese Wutableiter gibt und dass die Leute ansprechbar sind auf solche Sündenbock-Theorien, ist ein Produkt dieser sozial verheerenden Politik. Also deswegen kann ich auch überhaupt nicht verstehen, dass teilweise von Leuten, die links sind, irgendwie Frau Merkel in positives Licht gesetzt wird. Sie hat die soziale Spaltung in diesem Land immer mehr vertieft und hat dadurch dazu beigetragen, dass die Finsterlinge von der AfD überhaupt groß werden konnten. Und wenn man es noch weiter zurück, wenn man es noch weiter zurückverfolgt, ich bin auch überzeugt, ohne Agenda 2010 gäbe es in Deutschland keine AfD, weil einfach diese Unsicherheit nicht da wäre, dieses Zurückgesetztgefühl. Und natürlich kann man sich immer darüber erheben, also wir sowieso, die wir in einer anderen sozialen Situation sind, aber auch sonst, natürlich kann ein akademisch Gebildeter immer sagen, was sind die denn doof, regen sich über die Flüchtlinge auf, als ob sie sozusagen, als ob die verantwortlich wären, statt sich über die Banker aufzuregen. Natürlich kann man das so debattieren, aber es bringt einen nicht weiter. Also ich meine, ich wünschte ja auch, es wäre anders. Aber ich muss doch trotzdem versuchen, genau mit den Menschen, die solche Muster in ihrem Kopf haben, trotzdem irgendwie zu reden und ihnen eben deutlich zu machen, wo der eigentliche Verantwortliche für ihre Nöte auch ist.
Sie haben eben die Bundeskanzlerin nur kurz gestreift. Also was man ihr, finde ich, schon zugutehalten muss, das tue ich auch immer an dieser Stelle, auch meine eigenen Gedanken, ist, dass sie die Grenze offen gehalten hat. Das hätte man auch anders machen können. Andere europäische Staatschefs haben und hätten das anders gemacht. Und irgendwie stand das diesem Land schon ganz gut an, in dieser kurzen Zeit, für ein paar Wochen, dass sie das so gemacht hat. Danach ist dann, finde ich, alles wieder schiefgelaufen und falsch und inzwischen ist davon auch nichts mehr übrig. Aber irgendwie bleibt das doch schon auch, finden Sie nicht? So diese paar Tage, wo eine Entscheidung so hätte fällen können und so. Und
also ich fand es absolut richtig, den Menschen, die in Ungarn gestrandet waren, einfach in Deutschland eine Perspektive zu geben, weil die wussten ja überhaupt nicht, wo sie hin können. Und deswegen war das natürlich richtig. Aber direkt danach hätte man natürlich mit den anderen Europäern über eine Lösung reden müssen. Und vor allem, wenn man eine solche Situation zulässt, muss man einen Plan haben, wie man sie bewältigt und wie man verhindert, dass sich soziale Probleme zuspitzen. Ich meine, die sozialen Probleme gab es vorher. Also das ist natürlich auch ein Irrsinn zu glauben, die Flüchtlinge hätten dazu geführt, dass in Deutschland zu wenig Sozialwohnungen gibt. Wurden schon vorher kaum noch gebaut. Aber Realität ist natürlich, dass Wohnungsmangel gerade für Ärmere sich verschärft hat, dadurch, dass viele Menschen ins Land kommen, die auch Ärmere sind. Ist ja logisch. Also die konkurrieren ja weniger in Prenzlauer Berg mit denen, die dort wohnen, sondern sie konkurrieren natürlich da, wo sie sich die Mieten noch einigermaßen leisten können.
Und damit kommen wir sozusagen zu einem Punkt in unserem Gespräch, auf den ich mich natürlich gefreut habe, weil da der strittigste und schwierigste Punkt ist, nämlich Ihre und die Haltung der Sammlungsbewegung zur Migration, wo ich nochmal auf die Leute von vorhin zurückkomme, diese imaginären Großstadtlenken, die sagen, das ist das eigentliche Problem, was man ihnen vorwirft. Sie sprechen vom Begriff Migration im Zusammenhang mit dem Begriff Problem, um es jetzt mal ganz vorsichtig zu formulieren. Und das nimmt man ihnen übel.
Na ja, gut, wir Linken können uns natürlich hinstellen und sagen, es gibt keine Probleme. Dann werden die Leute, die reale Probleme haben, schon gar nicht zu uns kommen, weil dann haben sie natürlich tatsächlich eine andere Adresse, wo sie sich dann eher noch verstanden fühlen. Selbstverständlich gibt es Probleme. Ich sage nicht, dass die nicht lösbar sind, aber so zu tun, als seien es keine Probleme. Also natürlich gibt es in Deutschland Mangel an Kita-Plätzen, es gibt aber mehr Kinder, wenn es mehr Zuwanderung gibt. Also verschärft sich ein Problem, wenn die Politik nicht gegensteuert. Und natürlich ist es auch so, dass im Niedriglohnsektor viele Unternehmen geradezu darauf aus sind, Zuwanderer für Niedriglohnjobs und für Lohndrückerei zu benutzen. Also das läuft ja noch mehr eigentlich auf der europäischen Ebene, dass man Osteuropäer bewusst nutzt und einsetzt, um hier Löhne zu drücken. Und natürlich frustriert das die Menschen, die in den Bereichen arbeiten, das ist doch völlig klar. Und das ist ein Nährboden für Intoleranz, für Hass und auch für Ausländerfeindlichkeit, wenn ich das zulasse, dass solche Konkurrenz sich verschärft. Und deswegen finde ich, diese Probleme zu leugnen, ist wirklich die allerdümmste linke Strategie, weil damit überlässt man es voll den Rechten, sie anzusprechen.
Ja, es ist nur interessant, dass das, was Sie sagen, klingt ja irgendwie so logisch. Sie erreichen damit eine bestimmte Schicht von Leuten nicht. Die sagen, wenn die Wagenknecht Migration als Problemthema behandelt, öffnet sie Tür und Tor dem rechten Ressentiment. Darum meine Frage, wie kann man es denn anfangen, in der politischen Kommunikation über Probleme zu sprechen, ohne Ressentiments zu fördern?
Also wenn man Probleme anspricht, hat man damit kein Ressentiment gefördert. Die Frage ist ja, wie man Probleme anspricht. Also zum Beispiel ist es ja bei dem Sozialwohnungen oder überhaupt bezahlbarer Wohnraum, ist doch völlig klar, wer ist verantwortlich dafür, dass die Mieten derart explodiert sind? In erster Linie mal die Politik, die den gesamten öffentlichen Wohnraum verkloppt hat. Also damit fing es ja an und mit den ganzen Privatisierungen und dass man keinen sozialen Wohnungsbau mehr macht, dass man keinen öffentlichen Wohnungsbau mehr macht. Das ist ja die Wurzel des Problems. So, und dann kommt hinzu, natürlich mehr Zuwanderung, mehr Nachfrage, also Verschärfung in bestimmten Vierteln. Aber die Thematisierung darf natürlich von jemandem, der sich als links versteht, nicht so sein, wir haben steigende Mieten, weil wir so viele Flüchtlinge haben. Das ist natürlich absurd. Und wer es so thematisiert, der hat natürlich eine bestimmte Sichtweise. Und deswegen sage ich, ist es so wichtig, dass Linke über diese Probleme reden. Weil das, was Menschen denken, wird ja auch dadurch geprägt, was öffentlich geredet wird. Also wenn bestimmte Themen von einem ganzen politischen Spektrum ausgeblendet werden und es reden nur die Rechten darüber, dann verankern sich im Kopf auch dann verankert sich die Art, wie die Rechten diese Probleme thematisieren. Und das ist genau eben nicht das, wie ich es eben deutlich gemacht habe. Und im Niedriglohnsektor bei der Lohnkonkurrenz ist es ähnlich. Also natürlich ist es nicht so, dass wir den großen Niedriglohnsektor in Deutschland haben, weil es die Osterweiterung der EU gab oder weil es Zuwanderung gab, sondern in erster Linie, weil es die Agenda 2010 gab. Die hat die Weichen gestellt, sonst hätte es nie in Deutschland eine derartige Ausweitung niedrig bezahlter Jobs geben können. Aber das andere kommt sozusagen in diese Situation hinein und bietet Unternehmen natürlich Möglichkeiten, jetzt erst recht Lohndumping zu betreiben. Und da gibt es ja inzwischen auch seriöse Studien, sogar von der Bundesbank, die belegen, dass also ohne Zuwanderung in Deutschland die unteren Löhne hätten deutlich stärker steigen müssen in den letzten Jahren, weil es eben doch ein ziemlich langanhaltendes Wirtschaftswachstum gegeben hat. Also das kommt schon dazu, aber das ist ja auch nicht Verantwortung derer, die hierher kommen. Also wenn Menschen aus Osteuropa hierher kommen, weil sie zu Hause viel schlechtere Lebensbedingungen haben, ist es ja menschlich völlig nachvollziehbar. Aber die Weichen wurden bewusst so gestellt, dass es eben zu einer sozialen Deklassierung eines Teils der Bevölkerung führt und deren Wut, da muss man eben drüber reden. Wogegen sollte die sich richten und wogegen richtet sie sich aktuell?
Wer soll denn reinkommen ins Land?
Also zunächst mal müssen natürlich diejenigen kommen können, und zwar immer kommen können, die verfolgt werden. Also ich halte es für ganz problematisch, und das, was wir aktuell erleben, ist ja eine Abschaffung oder zumindest Aushöhlung des Asylrechts. Also wer verfolgt ist, wer zum Beispiel in der Türkei von Erdogan bedroht wird, 20 Jahre ins Gefängnis zu müssen, und der kommt in Deutschland und bittet um Asyl. Also da kann es überhaupt keine Frage sein, dass solche Menschen Asyl bekommen. Und genauso ist es für mich also wirklich ein Skandal, dass Menschen abgeschoben werden nach Afghanistan, wo sie, also ich meine, das ist oft genug die Abschiebung in den sicheren Tod. Und das ist wirklich politisch in keiner Weise irgendwie zu rechtfertigen. Aber ich bin eben der festen Überzeugung, den ärmeren Ländern, also nehmen wir an, den afrikanischen zum Beispiel, nützen wir nichts, wenn wir ihre qualifizierte Mittelschicht forciert abwerben, weil das heißt, dass für diese Länder im Grunde die Bedingungen einer selbsttragenden wirtschaftlichen Entwicklung noch schlechter werden. Sondern wer möchte, dass diese Länder irgendwann aufschließen, der muss endlich andere Handelsverträge mit ihnen abschließen, der muss aufhören, diese Länder auszuplündern, und natürlich kommt dazu, dass er aufhören muss, Waffen in Krisengebiete zu liefern. Das sind die Hebel einer Entwicklung, die diesen Ländern wirklich hilft. Und wenn man das immer versucht, so darzustellen, als würde sozusagen Migration ihnen helfen, das hilft den Ärmsten nicht, weil die können nicht weg, und den Ländern insgesamt, den armen Ländern auch nicht, weil es sind vor allem die besser Ausgebildeten, die überhaupt irgendeine Chance haben, wegzugehen, und am Ende verschärfen wir damit die globale Ungleichheit und verringern sie nicht.
Darüber möchte ich gerne reden. Ist das tatsächlich so? Gibt es nicht sozusagen solche ich weiß jetzt auch nicht, wie man das nennt, ich kenne mich da nicht aus, so Effekte, dass wenn einer weggeht, dann kommt er halt mit mehr Bildung zurück, oder er schickt Geld nach Hause, oder es finden sozusagen wechselseitige so Befruchtungen statt. Ich meine, die Auswanderungsländer Irland und Deutschland im 19. Jahrhundert haben, glaube ich, profitiert, oder, von der Auswanderung, oder kann man das nicht sagen? Ich meine, wir sind selber ein Auswanderungsland gewesen hier im 19. Jahrhundert, da sind die Leute halt alle nach Amerika gegangen. Also diese Idee sozusagen, dass Migration ein normaler Teil der menschlichen Geschichte ist und für beide, für die Gebenden und für die Nehmenden Vorteile hat, das ist aus Ihrer Sicht falsch.
Es gibt Bedingungen, unter denen das so ist. Also zum Beispiel, wenn man die alte EU sieht, also ohne Osterweiterung, also die Länder, Frankreich, Deutschland, Luxemburg, Belgien, wo es relativ ähnliches Lebensstandard gab, wo insgesamt es keine eindimensionale Wanderung gab, sondern da war es so, wenn in einem Land eben die Krise war und in einem anderen boomte die Wirtschaft, dann sind Menschen von einer Seite zur anderen gewechselt. Und es war auch ein Freiheitsgewinn. Man konnte einfach innerhalb dieser EU, wenn man Lust hatte, wenn man eine Sprache gut konnte man anderen Ländern Arbeitsplätze suchen. Und das hat kein Land ruiniert, kein Land geschädigt. Und dadurch war es ausgeglichen. Es ist dann ein Problem, wenn sie eindimensional sind und wenn es eben vor allem ein Abwandern der Qualifizierten gibt. Und da gibt es ja durchaus Zahlen. Also es gibt zum Beispiel eine Untersuchung, die untersucht das Verhältnis USA und Mexiko. Also nur die habe ich jetzt drauf, aber es gibt bestimmt noch mehr. Aber da ist es eindeutig. Also da werden die gesparten Ausbildungskosten der USA durch die Zuwanderung aus Mexiko in Relation gesetzt zu den Rücküberweisungen, die also ausgewanderte Mexikaner nach Mexiko überweisen. Weil ja immer gesagt wird, die Rücküberweisungen sind ja so grandios für die Länder. Und es ist so, dass die USA das Dreifache an Ausbildungskosten dadurch sparen, dass es diese Zuwanderung gibt und gab, als das, was mit Rücküberweisung wieder nach Mexiko fließt. Das heißt, der Saldo ist ganz eindeutig. Die USA profitieren und Mexiko werden geschädigt. Und das ist hundertprozentig, da kenne ich jetzt keine Zahlen, aber ich würde jede Wette eingehen, dass das für den Saldo afrikanischer Länder mit europäischen Ländern ganz genauso ist. Und wenn man sich zum Beispiel gerade im angelsächsischen Bereich umsieht, auch in Großbritannien, ich meine, in den Krankenhäusern, da ist ja kaum noch jemand, der irgendwie im eigenen Land ausgebildet wird. Ich glaube, es gibt mehr Ärzte aus bestimmten afrikanischen Ländern, die in London arbeiten, als in dem Land selber noch an Ärzten zu finden ist. Und auch wenn Deutschland jetzt, wir versuchen ja jetzt eigentlich diesen Weg zu kopieren, ich finde das völlig verantwortungslos. Was ganz anderes wäre, ist, wenn wir Menschen hierher holen und ihnen eine Ausbildung geben, damit sie das dann zu Hause einsetzen können. Das wäre ja sozusagen, das ist dann Entwicklungsunterstützung. Das ist ein ganz sinnvolles Projekt. Also das glaube ich, das kann man jederzeit auch rechtfertigen. Aber wir machen ja genau das Umgekehrte. Wir lassen die Länder ausbilden und dann holen wir uns die Ausgebildeten her. Und das finde ich echt zynisch.
Wie stehen Sie denn eigentlich zum Thema Abschiebungen? Neulich hat ja Schäuble so en passant gesagt, man müsse sich irgendwie damit abfinden, dass nicht alle Ausreisepflichtigen am Ende auch ausreisen würden, weil es sind zu viele und das lässt sich nicht machen. Da gab es ja Riesenaufregung, Bild-Zeitung-Kommentar, Kapitulation des Rechtsstaats und so weiter. Aber immerhin hatte Schäuble das gesagt. Wie sehen Sie das?
Also ich finde, wenn Menschen lange hier leben, wenn sie integriert sind, wenn sie einen Job haben, dann jemanden abzuschieben, wo vielleicht die Kinder hier aufgewachsen sind, das Land, in das sie abgeschoben werden sollen, überhaupt nicht kennen, dann finde ich, kann man das nicht mehr rechtfertigen und dann ist es auch nicht zu rechtfertigen. Ich finde nur, man muss an anderer Stelle die Hebel umlegen. Und da ist mir die ganze Diskussion, ob das unter Linken ist, aber auch in der Gesamtgesellschaft einfach zu ignorant. Also es wird ja immer, wenn man diese schöne Vokabel, die wird ja auch in jeder Rede jetzt inzwischen von Frau Merkel recycelt, also Fluchtursachen bekämpfen. Das ist ja sowas für die Sonntagsrede. Und wenn man darauf beharrt, dass das eigentlich ein erheblicher Grund und ein erheblicher Punkt wäre, der endlich zu beginnen hat, dann wird immer gesagt, ja, aber das kann doch nur langfristig wirken. Das stimmt natürlich, dass es langfristig wirkt, aber das Problem ist, dass man heute noch nicht mal anfängt. Also man macht ja keinen einzigen sinnvollen Schritt in der Richtung, dass diese Länder tatsächlich wieder zum Luftholen kommen, dass eben Waffenexporte in bestimmten Regionen nicht mehr stattfinden. Das könnte man ja von heute auf morgen regeln. Da wären noch nicht alle Fluchtursachen bekämpft, aber es wäre zumindest mal ein erster Schritt in diese Richtung. Und das wird eben unterlassen. Und was mich ärgert, ist, dass diese Frage in der ganzen Migrationsdebatte und Flüchtlingsdebatte eben immer nur so am Rande läuft, als sei das eine nebensächliche Frage. Für mich ist das die entscheidende.
Wie lange ist Angela Merkel noch Kanzlerin?
Also ich glaube nicht 3 Jahre. Also das wäre ja die reguläre Zeit. Ich kann mir das nicht vorstellen. Sie ist inzwischen ja überhaupt nicht mehr in der Lage, auch nur ihre eigene Partei zu führen. Die rebelliert ja zunehmend, ihre Fraktion rebelliert. Sie hat eine Koalition, die sich in eine völlige Selbstblockade und Handlungsunfähigkeit hineinmanövriert hat. Und deswegen glaube ich nicht, dass das nach dem nächsten Parteitag noch sehr lange weitergeht. Also die CDU hat ja im Dezember Parteitag.
Das war Sarah Wagenknecht im Radio 1 und Freitagssalon im Gorki-Theater. Wir verabschieden uns jetzt hier von unseren Radiohörern und machen hier im Gorki-Theater noch live weiter. Da können nämlich unsere Zuschauer hier Sarah Wagenknecht jetzt Fragen stellen. Das können Sie zu Hause im Radio nicht, weil Sie nicht hergekommen sind. Wir wünschen Ihnen aber trotzdem einen schönen Abend. Danke und tschüss.